ARD.
Na, dann bin ich nicht mehr da. Punkt. Jedenfalls nicht mehr in der Brandenburger Landespolitik. Ich kann doch nicht gegen jemanden eine Landtagswahl verlieren und dann hinterher sagen, jetzt mache ich weiter wie vorher. Das wird nicht passieren, nicht mit mir.
Klare Ansage von Dietmar Woidke. Wenn er die Landtagswahl im Herbst gegen die AfD verliert, dann ist er weg. Zumindest politisch. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Wir sind zurück aus unserer sehr kurzen Sommerpause, nur 2 Wochen waren es. Denn die Politik macht ja auch keine Pause, erst recht nicht in Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird. Wir wollen deswegen in der Spreepolitik in den kommenden Wochen verstärkt auf den Wahlkampf in Brandenburg schauen. Wie präsentieren sich die Parteien? Wie ist die Stimmung bei denen? Und vor allem, wie groß sind da einige Aufreger, über die diskutiert wird? Und damit Sie dann gut informiert die Stimme abgeben können, wollen wir drüber reden in den kommenden Wochen. Heute machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme mit Amelie Ernst und Michael Schon aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüßt euch, ihr beiden.
Hi, Sebastian.
Hallo, Sebastian.
Wir wollen drüber reden, erstmal, wo wir stehen im Wahlkampf, wo vor allem die Parteien stehen. Jetzt wenige Wochen vor der ganz heißen Phase. Lasst uns aber erstmal kurz ein Lagebild besprechen. Wie geht es eigentlich Brandenburg? Was bewegt die Leute da im Augenblick im Land of Tesla, wie man ja manchmal sagt?
Land of Tesla, ja. Also ich würde mal insgesamt einfach mutig sagen, ja, dem Land geht es eigentlich ganz gut. Alle so in Brandenburg, nein. Also man ist ja in Brandenburg doch eher Understatement gewöhnt, ne, und sagt, also Positives lassen wir nicht so raushängen, aber es gibt doch eine Menge Sachen, finde ich, die gut laufen in Brandenburg. Also geht natürlich los mit der Wirtschaft, da gibt es viele gute Wirtschafts- Daten, Arbeitslosigkeit nach wie vor niedrig, viel Innovation, Branchen, denen es richtig gut geht, also Tourismus, nicht nur Tesla und Co. Aber natürlich gibt es ein Aber auch in Brandenburg. Also das Thema Fachkräftemangel zum Beispiel, das beschäftigt mehr und mehr hier. Man sieht es auch Läden, die schließen oder nicht mehr lange öffnen, weil einfach die Leute fehlen. Und auch das Thema soziale Ungleichheit. Also es geht vielen gut, ja, aber es geht auch einer Menge Leute weiterhin nicht so gut. Viele, die über Mindestlohn oder gerade so in dem Bereich arbeiten, das ist eben auch ein Thema.
Würde ich auch sagen, Stimmung ist auf jeden Fall schlechter als die Lage. Trotzdem gibt es immer Bereiche, in denen es kriselt. Wenn man jetzt auch in die Schulen schaut, nach wie vor da großer Lehrermangel. Also da hört man auch immer wieder Alarmmeldungen von Eltern, auch aus Lehrerkollegien. Das ist sicherlich auch ein großes Thema, das die Leute beschäftigt, jetzt auch in den Sommerferien mit Blick auf das neue Schuljahr dann.
Genau, dann schauen wir jetzt mal auf die Parteien, wie sie sich genau in dieser Gemengelage wirtschaftlich und politisch auch präsentieren. Wir wollen nicht mit der SPD anfangen, sondern mit der größten Oppositionspartei, nämlich der AfD. Wie ist denn die Stimmung bei denen? Sind sie sehr geschlossen? Treten sie sehr geschlossen auf? Treten sie eher gespalten auf? Wie ist da die Stimmung in der Partei?
Nee, kann man sagen, die haben das geschafft, anders als in der Vergangenheit, sich hinter ihrem Spitzenpersonal zu versammeln. Es gab einen Parteitag Anfang des Jahres, da wurde ein neuer Landesvorsitzender gewählt. René Springer hat Birgit Bessin abgelöst. Es gibt einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Hans-Christoph Berndt, vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist bezeichnet, aber den finden alle sehr gut. Er ist Fraktionsvorsitzender im Landtag und hinter ihm und René Springer hat sich nach unserer Beobachtung die Partei versammelt und tritt sehr optimistisch, sehr geschlossen auf, gibt sich sehr siegesgewiss und liegt in den Umfragen auch schon seit einem Jahr vorne in Brandenburg.
Was man aber eben auch sagen muss, die lagen schon auch mal besser. Also sie waren schon mal über 30%, jetzt zuletzt in unserem Brandenburg-Trend bei 23%. Und da merkt man in den letzten Wochen, seit eben diese Zahlen nicht mehr ganz so gut sind, wie sie schon mal waren, dass man auch ein bisschen nervös geworden ist bei der AfD. Man merkt schon, ja, man sagt immer mantraartig, wir übernehmen hier im September das Ganze, wir machen den Laden wieder flott und alles und so. Da sind schon viel dicke Worte dabei und sehr viel nach außen getragenes Selbstbewusstsein, aber manchmal auch schon so ein bisschen drüber, ne? Dass man schon so merkt, ja, man redet sich auch so ein bisschen her, wie man es haben möchte. Und natürlich wissen auf der anderen Seite auch die AfDler, ja, 23% heißt eben nicht, dass ganz Brandenburg hinter der AfD steht. Da gibt es eben noch 70-80%, die nicht die AfD wählen. Und das ist auch den AfD-Lern klar, auch wenn sie es nicht immer so nach außen tragen.
Ja, ja, und man ist auch nicht mehr alleine die Protestpartei, also die Partei, die den Protest hinter sich versammelt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommen wir bestimmt noch dazu. Ich will es nur jetzt schon sagen, weil bei dem Wahlkampfauftrag, da war die Rede von René Springer, vom Landeschef, ganz klar fokussiert auf die altlinke Resterampe Bündnis Sarah Wagenknecht. Wagenknecht. Also da war schon klar, wo die neuen Kampflinien verlaufen.
Das ist eben nicht mehr die SPD. Das war sehr, 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 sehr auffällig da in Werder, ne? Dass man nicht jetzt permanent gegen Woidke, ja auch, aber eigentlich hat mich da wirklich am meisten erstaunt, wie scharf man das BSW angegangen ist. Und wenn man jemanden so angeht, dann zeigt das ja auch, welche Bedeutung man den Konkurrenten da beimisst. Ne?
Für stimmgleichen Becken.
Genau, das haben wir ja bei der Europawahl auch zum Beispiel in Berlin gesehen, dass da, wo das BSW die stärksten Ergebnisse eingefahren hat, da war auch die AfD am stärksten, nämlich vor allem im Osten der Stadt. Während dieser Effekt, dass sie die AfD klein halten, hat sich zumindest in Berlin ja nicht bewahrheitet, sondern sie haben die Linke geschwächt.
Sicher, klar. Also auch das ist ein Phänomen in Brandenburg. Auch die SPD, sagen Forscher, auch die SPD gibt ans BSW ab.
Dann habe ich von diesem Wahlkampfauftakt auch natürlich einen O-Ton mitgebracht von Hans-Christoph Berndt, um ihn mal in Original zu hören, wie er mit welcher Rhetorik er auch in diesen Wahlkampf geht. Wir hören mal kurz rein.
Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die sich ohne Wenn und Aber zum deutschen Volk bekennt. Und damit sind wir, und auch nur wir, damit sind wir die Erben des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 und der friedlichen Revolution des Jahres 1989.
Genau, also, das ist auch so eine Linie, ne, die man da sehr, sehr gerne zieht und die auch ganz schön, sagen wir mal, mutig ist. Ne? Also sich da sozusagen in eine Reihe zu stellen mit dem 17. Juni
zumal
und
er
den
ja, 89ern. Ihr habt ja schon gesagt, er wird vom Verfassungsschutz auch als Rechtsextremist eingeschätzt. Also das sind das interessante historische Vergleiche, die er aber liebt. Ne?
Ja, genau. Und diese Erzählung irgendwie, alles sei sozusagen wie in der Spätzeit der DDR, auch jetzt mit diesem Verbot des kompakten Magazins, das sei ja so wie beim Sputnik in der DDR, wo auch so Magazine verboten werden. So, das ist das, was die AfD ganz massiv versucht, den Leuten näher zu bringen und zu sagen, wir sind jetzt quasi die neuen Helden der kommenden Revolution so ein bisschen.
Gleichzeitig schwingt aber auch dieses Wort, wir sind die einzige Partei immer mit, also diese Formel, wir sind die einzigen, die, das ist auch ein Kassenschlager bei der AfD und auf der anderen Seite, es wundert mich, dass das bei manchen Leuten verfängt, weil also dieser Alleinstellungsanspruch, die Partei hat immer recht, das kennt man ja eigentlich auch aus anderen Zeiten.
Auch der Auftritt an sich in Werder, dieser Wahlkampfauftakt hat mich auch so ein bisschen mit so, jetzt bitte alle Fähnchen schwenken, jetzt bitte alle die Schilder hochhalten und rhythmisches Klatschen. Das gab es auch schon bei anderen Parteien, sage ich mal, auch zu anderen Zeiten. Und da gibt es, obwohl die AfD immer sagt, wir sind völlig anders als alle anderen und so, durchaus Bezüge zu anderen Parteien, auch wenn man sich versucht, immer ganz deutlich abzusetzen.
Wie tritt denn Herr Berndt im Wahlkampf auf? Ist er eher ein Scharfmacher oder belässt er es bei diesen historischen Vergleichen und diesem Alleinstellungsanspruch?
Ich glaube, was er gut kann, ist, sich auf verschiedene Situationen, verschiedene Zielgruppen einzustellen. Also er kann sehr gemäßigt, sehr sanft, sehr intellektuell sich geben und sagen, wir sind wirklich eine Partei der Mitte. Und je nach Zielgruppe sozusagen kann er aber auch laut werden und sehr scharf werden und sehr, gerade dann, wenn im Publikum Leute zu erwarten sind, die schon sehr nah der AfD sind, dann würde ich sagen, ist da auch durchaus Scharfmacher, wie du sagst, Potenzial da.
Jürgen Elsässer ist ja schon angesprochen worden, der Verleger des Kompaktmagazins, diesem Magazin im Prinzip für das rechte Spektrum mit Verschwörungstheorien, aber teilweise auch einfach mit rechtsextremistischen Inhalten. Da hat er auch ganz offen bei diesem Wahlkampfauftakt drüber gesprochen. Das Magazin ist ja verboten worden und Berndt sieht das völlig anders. Er hat Folgendes gesagt.
Wir stehen zu Kompakt. Wir stehen zu Jürgen Elsässer und seiner starken Mannschaft.
Also eine ganz offene Unterstützung eines Mannes, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und dessen Magazin als rechtsextremistisch verboten wurde.
Genau. Ja, naja, die AfD hatte ja bei Kompakt auch Wahlkampfbühnen bestellt. Also das war tatsächlich auch eine finanzielle Auswirkung, die dieses Verbot auf die AfD selber hier in Brandenburg gehabt hat. Und klar, das sagt er auch immer, es gibt da keine Abgrenzung nach rechts. Das gesamte rechte politische Vorfeld gehört zur AfD, gibt für ihn überhaupt keinen Grund, sich da abzugrenzen. Und natürlich zieht er eben die Karte der Meinungsfreiheit, sagt, in einem Land, in dem wirklich Freiheit herrscht, darf zumindest alles gesagt werden, muss alles gesagt werden dürfen und das ist okay so.
Und deswegen gibt es aus Sicht, wenn man nachfragt, der AfD-Spitze auch quasi keinen Rechtsextremismus in Brandenburg, weil das alles im Bereich quasi von Meinungsfreiheit sich abspielt. Also und deswegen gibt es da keinen keine Art von Bewusstsein, dass man sich dann noch irgendwo abgrenzen müsste. Also diese Zeit, als man das vielleicht noch in Teilen der AfD gemacht hat, die ist vorbei, das muss man ganz klar sagen.
Ja, würde auch Hans-Christoph Bernd würde das auch freuen, sich weißen Rechtsextremist zu sein, solange er nicht gewalttätig wird. Also gibt es, wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, ich könnte doch keiner Fliege etwas zuleide tun, wie kann ich ein Rechtsextremist sein? Dass das alles eben auch mit Worten geschieht und dass Worte auch zu Taten führen können, spielt da in der Betrachtung keine Rolle.
Und auf diese Meinungsfreiheit hat sich offenbar auch sein Fraktionskollege Dennis Holoch berufen, als er jetzt kürzlich mal bei einer Grundschulgruppe über Gruppenvergewaltigung in Anführungszeichen aufgeklärt hat. Außerdem diskutieren wir seit ein paar Tagen über eine Anzeige gegen die AfD. Ich glaube, in Cottbus war das, wo auf einem Plakat Menschen dargestellt werden, die scheinbar einen Hitlergruß zeigen. Das heißt, die Partei wagt auch immer mal wieder solche Exkurse über die rote Linie hinweg, oder? Also jenseits dessen, was eigentlich gemacht werden dürfte.
Ja, ich weiß nicht. Ich war nicht dabei, als über die Gruppenvergewaltigung gesprochen wurde. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass Dennis Holoch da einfach gesprochen hat, wie immer, und ihm gar nicht bewusst war, vor welcher Gruppe er da im Moment gerade spricht. Das Ganze ist besonders pikant, weil die AfD sonst gegen eine sogenannte Frühsexualisierung von Kindern, also gegen die Aufklärung von Kindern in jungen Jahren polemisiert. Findet die AfD problematisch. Über Gruppenvergewaltigungen zu sprechen vor Grundschulkindern offensichtlich nicht. Ja, interessant. Auf der anderen Seite dieses Plakat, das jetzt in Frankfurt-Oder aufgetaucht ist.
Frankfurt-Oder, ja.
Genau, in Frankfurt-Oder aufgetaucht ist. Es ist wirklich so ein Spiel, das man dann auf mehrere Metaebenen spielen kann. Man sieht da zwei, also offensichtlich eine Familie, die Eltern halten ihre Hände schützend das Dach über ihre Kinder und das eben in so einem Winkel, dass wenn man bereit ist, in AfD-Plakate eben diese Symbolik zu interpretieren, man da einen Hitlergruß erkennen kann. Jetzt weiß die AfD natürlich, dass alle bereit sind, das in ihre Plakate zu interpretieren, gibt sich aber natürlich völlig unschuldig und stellt die Frage, wie man überhaupt draufkommen kann, wie viel Fantasie man anwenden kann, um in diesem Bild einen Hitlergruß zu sehen. Dann wird über die Anwinklung der Arme diskutiert, ob das jetzt schon einschlägig ist oder nicht. Also dieses Spiel wird da schon sehr
Und das kennen wir gespielt. In anderen Bereichen. Wie gesagt, man versucht nach allen Seiten sich sozusagen mal lammfromm und mal aggressiv kämpferisch zu geben.
Glaubt ihr denn, dass uns diese Diskussion noch erhalten bleibt während dieses Wahlkampfs, dass die AfD immer mal wieder ausprobieren wird, wie weit sie da in bestimmten Bereichen gehen kann, um vielleicht auch genau so eine Diskussion zu provozieren?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir gucken einfach, wen erreicht man damit? Und mal mit laut und mal mit, genau dieses Austesten, wie du sagst.
Ach, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch viel Testen nötig ist. Ich glaube, die wissen schon ganz genau, welche Knöpfe sie drücken. Also das ist, was man mit so einem Plakat genau diese Reaktion provozieren kann oder der Versuch, damit nochmal im Netz, in Social Media so einen kleinen Hit zu landen und sich da ins Gespräch zu bringen und natürlich auch immer in diesem Graubereich sehen wir da eben alle nur, die irgendwelche Geister sehen wollen, sehen die da jetzt einen Hitlergruß oder ist es wirklich so, das ist ja...
Ist es Zufall, dass es eine komplett blonde Familie da ist auf dem Plakat? Solche Sachen, ne, da wird dann Aufmerksamkeit ist natürlich auch schon mal ein Gewinn aus Sicht der AfD.
Ist es Zufall, dass das Bild gespiegelt wurde und erst dadurch der Hitlergruß irgendwie eindeutig wurde? Ne? Also so, das ist das Spiel, das da gespielt wird.
Fragezeichen. Dann lasst uns hier die AfD kurz abschließen. Noch mit eurer Einschätzung, sollte die Partei bei der Landtagswahl unter 30% landen. Wäre das dann eher, kann man das dann als schon als Niederlage bezeichnen oder haben die mal eine Zahl rausgegeben, die sie gerne erreichen wollen?
Naja, wenn man sie fragt, würden sie wahrscheinlich sagen, absolute Mehrheit, ne? Aber das ist...
Daran kann man sie auch messen. Aber ja,
also damit sie eben hier die Politik bestimmen können, natürlich, das sagen im Zweifel wahrscheinlich alle, die hier Politik machen wollen, aber ich würde sagen, das wäre, wenn es jetzt so bei den 23 zum Beispiel bleiben würde, dann würden sie natürlich trotzdem sagen, wir sind die stärkste Partei, wir haben das Recht, hier einen Ministerpräsidenten zu stellen und so weiter und so weiter. Aber es wäre schon deutlich weniger als das, was sie sich mal vorgestellt hatten.
Naja, ich würde aber schon sagen, wenn sie als Erste über die Ziellinie laufen, haben wir natürlich genau die Diskussionen und das können sie dann auch als Erfolg verbuchen. Also,
Genau, also im Vergleich zum letzten Mal natürlich sowieso. Ne? Also wenn sie stärkste Kraft sind, sind sie stärkste Kraft. Da gibt es dann ja auch wenig drin zu interpretieren.
Dann schauen wir weiter zur CDU. Da hatte mal Jan Redmann, der Spitzenkandidatenfraktionschef, angekündigt, er will Ministerpräsident werden. Ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, nachdem er von der Polizei erwischt wurde, wie er angetrunken mit einem E-Roller oder E-Scooter durch die Gegend fährt. Die Ausgangslage für die CDU hat sich verschlechtert seit dieser Nummer, oder?
Mal, Micha ist hier mit dem Kopf schon so ein bisschen am Wackeln. Ich glaube, Micha sieht es nicht ganz so.
Ja, ich wollte gerade fragen, ist das so? Also mein Eindruck ist, dass er erstmal auch bekannter geworden ist dadurch. Also zwei Dinge. Zum einen, das erzählt er auch selber, dass er jetzt angesprochen wird darauf, beim Warten auf die Straßenbahn und gefragt wird, na, Herr Riedmann, heute mit der Straßenbahn unterwegs, und dass die Reaktionen so eher so 50-50 sind. Gibt, glaube ich, viele in Brandenburg, die sagen, also jetzt ganz flapsig, ne? Warum nur 1,3 Promille und warum war das ein E-Roller? Ganz, ganz böse jetzt gesagt.
Macht auch bekannt natürlich die Geschichte. Kann man natürlich auch so sehen, obwohl es sicherlich nicht der Traumstart war in den Wahlkampf für die CDU. Das kann man auch sagen.
Man muss aber auch sagen, man kann immer mal fragen, ist der Fehler das eigentliche Problem oder ist die Frage, wie ich damit umgehe, das eigentliche Problem? Und man kann jetzt wie viele Wochen später sind wir jetzt? 2 Wochen später, 3 Wochen später kann man sagen, er ist noch im Rennen. Da hätten am Anfang nicht alle drauf gewettet. Und es ist ihm gelungen, das Bild zu zeichnen von einem Menschen, der da einen Fehler gemacht hat und der so transparent wie möglich damit umgegangen ist. Das ist ihm tatsächlich gelungen.
Da können wir mal reinhören. Ich habe mal einen Ton, eine Aussage von ihm rausgesucht, wo er Stellung bezieht zu genau dieser Problematik, nämlich der angetrunkenen Fahrt mit einem E-Scooter. Wir hören mal rein.
Ich habe mich natürlich darüber auch beraten, auch mit den Mitstreitern hier in der CDU im Landesvorstand erst am vergangenen Freitag. Habe da sehr viel Rückendeckung erfahren und habe vor, noch entschlossener in diesen Wahlkampf reinzugehen. Ich weiß natürlich, dass dieser Vorfall auch den Start in den Wahlkampf etwas belastet. Und ich habe fest vor, das auch wieder wettzumachen durch mehr Engagement.
Also er ist da durchaus ruhig, glaube ich, kann man schon sagen. Und deswegen dann die Frage über die CDU insgesamt, wo steht die im Augenblick in Brandenburg? Also sie war beim Brandenburg-Trend, lag sie bei 19%, hat er sogar ein kleines bisschen dazu gewonnen. Aber das Ziel, stärkste Kraft zu werden, ist noch in weiter Ferne, oder?
Ist ganz schwer zu sagen, finde ich im Moment. Könnte klappen. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt diese E-Scooter-Geschichte da wahnsinnig viel in irgendeine Richtung geändert hat. Wie gesagt, ein bisschen Bekanntheit vielleicht, aber es werden sich sicherlich auch viele Brandenburger sagen, ja komm, hier einer, es könnte uns auch passieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eben viele jetzt übel nehmen werden und dass da jetzt die Punkte, Prozentpunkte wegfallen werden. Ja, und ansonsten ist bei der CDU, das ist die Partei, wo ich es wirklich am schwersten sagen kann, weil es gibt einen Bundestrend, der spricht natürlich für die CDU. Andererseits ist es in Brandenburg auch wieder ein bisschen was anderes. Jan Redmann ist ein relativ junger Ministerpräsidentenkandidat, also er schreibt sich ja auch aufs Plakat, ne? Ihr Ministerpräsident Jan Redmann, Dr. Jan Redmann und so, mit 20 Jahren Altersunterschied zu Woidke. Da könnten sicherlich auch ein, zwei CDU-Wähler sagen, ja, kann der das schon, ne? Ist der schon der Richtige? Finde ich ganz schwierig.
Auf der anderen Seite reicht es ja eventuell, wenn sie auf Platz 2 hinter der AfD, aber vor der SPD einlaufen sollten, dann wäre in einer Konstellation, in der niemand mit der AfD koalieren will, wäre die CDU die Partei, die erstmal anfangen könnte, in Sondierungsgespräche und dann möglicherweise in Koalitionsgespräche zu gehen. Hm. Jetzt mit dem Rückenwind und dem Gegenwind für Woidke kann man vielleicht auch sagen, so nah dran. An der Chance war die CDU in Brandenburg noch nie.
Das und, bestimmt.
Und Herr Redmann hat ja auch schon, da haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, schon sehr klar gesagt, mit den Grünen auf gar keinen Fall. Also er hat sogar schon Koalitionsüberlegungen angestellt.
Ah, Moment. Also auf gar keinen Fall hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich möchte es nicht. Also das heißt, ich will nicht, aber wenn ich muss, ja, mein Gott.
Also da wird er sich auch überlegen, ob er das ausschließt, weil bei den Konstellationen in Brandenburg könnte es auch auf die paar Prozente von den Grünen dann ankommen. Also und auch wenn er die letzten Monate natürlich in der Koalition ganz schön gegen die Grünen gearbeitet hat, wo man sich auch mal schon gefragt hat, ob das jetzt so clever ist, sich da abzugrenzen, weil ich glaube auch nicht, dass die Grünen der größte Konkurrent der CDU im Moment sind im Wahlkampf. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er die noch brauchen könnte.
Ja, dann lass uns über die Grünen reden. Wir haben schon öfter hier im Podcast darüber gesprochen, dass sie der Punching Bag so ein bisschen dieser Regierungskoalition sind, dass sich immer vor allem CDU, aber teilweise auch die SPD an den Grünen abarbeiten. Und zuletzt lagen sie im Brandenburg-Trend bei 7%. Droht diese Wahl zu einem Desaster zu werden für die Brandenburger Grünen?
Naja, ich würde mal sagen, ein großes Potenzial, könnte man böse sagen, hatten die Grünen ja nie wirklich in Brandenburg. Also sie fallen ja nie so tief. Sie waren jetzt an 10, 11, 7, irgendwo in diesem Bereich, 12. Das ist natürlich nichts, was die Grünen jetzt begeistern wird. Und das wäre natürlich auch eine Wahlniederlage, ganz klar, wenn man aus der Koalition kommt und versucht hat, da irgendwie grüne Ziele durchzusetzen. Aber damit hatten sie es tatsächlich nicht leicht gegen die anderen beiden größeren Koalitionspartner. Das könnte eben Teil der Erklärung sein. Und eben, dass ihre Kernthemen, also Klimaschutz, Energiewende und so, einfach nach wie vor nicht die sind, die Brandenburg so bewegen, dass jetzt noch eine größere Zahl sagen, okay, jetzt wähle ich mal Grün. Also man ist da weiterhin sehr skeptisch mit auch mit Ökolandbau etc. Egal, ob jetzt Waldbrände oder Unwetter, das spielt in Brandenburg einfach den Grünen trotzdem nicht in die Hände.
Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass die eigentlich relativ gelassen sind, weil sie einfach wissen, dass so, also so wie die Konstellation im Moment ist, ist die wahrscheinlichste Zusammensetzung nach der Wahl wieder Kenia. Und das bedeutet eben mit Grün in der
Regierung. In irgendeiner Variante. Ne? Ob jetzt mit stärkster CDU, genau. Stärkster SPD, die Grünen werden es nicht sein, die das Ganze bestimmen. Also sie werden sehr wahrscheinlich gebraucht werden für irgendwas.
Wie erklärt ihr euch denn, dass das Thema Klimaschutz, Energiewende, dass das in Brandenburg so nicht verfängt, obwohl es ja zumindest in der politischen und in der wirtschaftlichen Diskussion total wichtig ist. Also wir reden über die Transformation in Schwedt Richtung Wasserstoff. Wir reden über den Kohleabschied in der Lausitz und das, was danach kommen soll. Wir haben mit Tesla einen riesen Elektroautobauer, der ja auch zur Verkehrswende beiträgt, mit in Brandenburg. Das ist doch eigentlich ein Thema, das von der Politik auch durchaus mit Hoffnungen besetzt ist. Aber die Grünen schaffen es nicht, das in Stimmen umzuwandeln.
Nee, weil es natürlich aber auch mit Belastungen und mit Umstellungen verbunden ist. Und man muss eben vielleicht auch die Frage stellen, wo sind die Brandenburger so sonst so unterwegs? Ne? Also wenn ich jetzt in der Lausitz bin und lange Zeit mein Geld da im Braunkohletagebau verdient habe und weiß, dass das jetzt in den nächsten Jahren schneller oder also kurz- oder mittelfristig eben enden soll und ich mich umstellen muss, mir einen neuen Job suchen muss, diese Unsicherheit, mit der es verbunden ist, das ist sicherlich ein Faktor. Und auf der anderen Seite ist es ja auch eine Frage, wer begeistert sich für die Themen? Also wenn man sagt, Klimapolitik als große Jugendbewegung, ich würde jetzt mal die Frage stellen, wo viele junge Leute, die sagen, aus dem Unimilieu kommen, die sich da engagieren würden vielleicht, wo die sind so in ihrer frühen politischen Phase, die sind nicht unbedingt in Brandenburg, die gehen auch woanders hin zum Studieren, die sind vielleicht in Berlin, sind dann da gemeldet. Also deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so ein Gewinnerthema ist bei der Bevölkerungsstruktur und bei den Herausforderungen, die wir in Brandenburg haben.
Und ich glaube, den Grünen traut man hier nicht unbedingt einen pragmatischen Umgang mit diesen Themen zu, auch so von der Haltung. Ne? Also man ist schon skeptisch in Sachen Änderung so von der Grundhaltung in Brandenburg und wünscht sich dann, glaube ich, tendenziell eher einen sehr pragmatischen Umgang damit. Einer, der so ein bisschen sagt, ja, schon auch Klimaschutz, aber das alles aber in einem wirtschaftlichen Modus, der halt auch funktioniert. Und das, dann ist man doch eher bei SPD und CDU, die ja auch sagen, wir machen auch was für den Klimaschutz, aber vielleicht nicht so vermeintlich radikal wie die Grünen.
Und wenn du Tesla ansprichst, das ist natürlich schon ein sehr lokales Phänomen. Also Tesla, das ist Grünheide, die Gewerbesteuern, die fließen nach Grünheide. Es arbeiten jetzt auch, ich kenne leider, muss ich zugeben, die aktuellen Zahlen nicht, aber natürlich arbeiten nicht nur Brandenburger oder Menschen rund um Grünheide bei Tesla. Es gibt auch sehr viele Leute, die pendeln morgens aus Berlin raus und abends wieder zurück oder morgens nach der Nachtschicht nach Berlin rein. Deswegen, es ist nicht so, dass Tesla da nach ganz Brandenburg, weiß ich nicht, bis nach Rathenow oder bis nach Wittenberge ausstrahlt.
Vielleicht reden wir dann auch einfach über diese lokalen Themen in Brandenburg zu wenig, weil in Berlin zum Beispiel wird Brandenburg hauptsächlich, was das angeht, über Tesla wahrgenommen. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch so eine verschobene Hauptstadtwahrnehmung. Dann lasst uns über die Linken sprechen, die für Koalitionsgespräche im Augenblick überhaupt gar keine Rolle spielen, weil sie im letzten Brandenburg-Trend bei 4% lagen. Also ob die nochmal in den Landtag kommen, ist sowieso fraglich. Da müsste doch eine Untergangsstimmung jetzt so langsam zu spüren sein. Auch wenn Sebastian Walter, der Spitzenkandidat und Fraktionschef, einen erstaunlichen Optimismus an den Tag legt.
Ja, tatsächlich ist das so. Und das ist auch tatsächlich erstaunlich, diese 4%, finde ich gerade. Und auch nochmal im Vergleich zu den Grünen mit 7. Man muss bei den Linken schon sagen, sie waren sehr, sehr wichtig in dieser Rolle der Opposition. Sie haben auch viele Themen gesetzt, haben vieles hinterfragt, haben diese Koalition teilweise auch vor sich hergetrieben. Wird nicht belohnt. Also in den Umfragen bei diesen 4%, das ist schon erstaunlich, weil das sieht dann quasi eher so aus, ach, die Linke ist auch noch da, was haben die eigentlich gemacht die letzten Jahre? Und das kann man jetzt nicht sagen, dass die nichts gemacht haben. Oder
ja,
so.
Wobei natürlich die Linke auch immer dann stark war, wenn sie als Protestpartei wahrgenommen werden konnte. Also natürlich, also sehr, sehr lange her zu Hartz-IV-Zeiten, da haben sie ihre besten Ergebnisse in Brandenburg eingefahren und sie waren eben einfach 10 Jahre auch an der Landesregierung beteiligt und werden für ganz viele Dinge, die zum einen so sind, wie sie jetzt sind, in Brandenburg natürlich mitverantwortlich gemacht, gerade wenn man sich die Bildungspolitik anschaut, in Klammern, obwohl sie da nicht die Verantwortung im Ressort hatten, aber natürlich haben sie das sozusagen für sich auch als großes Thema gemacht. Also da, auch wo soziale Ungerechtigkeit empfunden wird, wird man auch sagen, naja, liebe Linke, ihr wart ja lange genug mit am Ruder. Also sagen, diese Karte zu spielen, wir sind die Protestpartei, wir treiben hier die Regierung vor uns her. Dazu ist vielleicht auch, sind diese 5 Jahre, die jetzt zwischen der letzten Regierungsbeteiligung waren, liegen auch noch nicht, auch keine Zeit, die lang genug ist, um sich wieder als glaubwürdige Proteststimme eben zu etablieren. Und dann kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht völlig frisch und kann auftrumpfen und sagt so, hier, bitte Protest.
Genau, und das ist der Faktor, den eben jetzt Sebastian Walter auch richtig, ich sag mal, schwierig findet.
Genau, da habe ich was mitgebracht, einen O-Ton von ihm, und ich meine da auch eine gewisse Verbitterung rauszuhören. Wir hören mal kurz rein, wie Sebastian Walter das Auftauchen des BSW auf der politischen Landschaft oder in der politischen Landschaft Brandenburgs bewertet. Mhm. Speziell, was Sarah Wagenknecht angeht.
Sie kann nicht hier sich hinstellen, überall sagen, man soll Bündnis Sarah Wagenknecht wegen ihr wählen. Sie kandidiert aber nicht. Ich glaube, dass sie von Brandenburg wenig Ahnung hat, und das finde ich, es geht im September um Brandenburg. Es geht nicht um den Bund, es geht um Brandenburg, und da braucht es eine starke linke Kraft, und die ist die Linke und keine andere Partei.
Also Sebastian Walter, sehr kritisch, was Sarah Wagenknecht angeht, ehemalige Parteigenossin, jetzt eben nicht mehr. Das BSW ist das größte Problem im Augenblick für die Linken in Brandenburg, oder?
Ja, und da würde ich jetzt sagen, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennt Sebastian Walter? Und wer kennt Sarah Wagenknecht? Und ich glaube, auch wenn Sarah Wagenknecht nicht antritt in Brandenburg, ich glaube, da liegt einfach tatsächlich eines der großen Probleme auch der
Linken. Sie ist ja überall plakatiert. Hier ist nichts anderes, zumindest hier in Potsdam, anderes plakatiert vom BSW. Einmal lächelnd Sarah Wagenknecht, ernsthaft Sarah Wagenknecht, inhaltlich auch nur in kleiner Schrift drunter, irgendwie die Rente muss sicher bleiben oder irgend sowas. Das ist das Programm tatsächlich. Also zumindest bisher ist nur sie sichtbar als BSW.
Wir haben ja lange gefragt, wann kommt denn endlich der Landesverband? Dann jetzt gibt es ihn auch, und Spitzenkandidat ist ein Herr Krumbach. Kannte den vorher jemand in der Politik?
Bei der SPD, glaube ich, kannte man ihn.
Eingefleischte kannten ihn, genau. 62, Arbeitsrichter, war lange SPD-Mitglied und hat sich jetzt offensichtlich entschieden, sich in seinen 60ern nochmal politisch neu zu orientieren und neu zu engagieren.
Und das sieht ja so aus, als würde er sich eben auch im Landtag demnächst dann engagieren können, weil dass die in den Landtag kommen, ist ausgemacht, würde ich sagen.
Ja. Wofür steht denn Herr Krumbach, beziehungsweise mit welchen Themen geht denn das BSW in Brandenburg überhaupt an den Start? Sind das denn landespolitische Themen oder geht es vor allem ums Thema Frieden?
Es geht sehr viel ums Thema Frieden, würde ich hier sagen. Also ich erkenne, wie gesagt, thematisch, ja, Ukraine und Frieden und so, ein bisschen Soziales, ein bisschen Rente, soziale Sicherheit und so. Aber das ist das, was ich bisher wahrgenommen habe vom BSW.
Also Frieden steht an Nummer 1 im Wahlprogramm. Frieden steht ganz oben.
Und bemerkenswert, die Brandenburger Landesregierung kann natürlich nicht für Frieden in der Ukraine sorgen, kann auch nicht verhandeln.
Kann sich nur dafür einsetzen. Das ist dann das, was im Wahlprogramm vorkommt. Ne? Die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, im Bund oder wo auch immer das verhandelt wird irgendwie so. Und das ist dann um zwei Ecken die Forderung. Ne?
Aber du hast dann schon so ein anderes Thema mit angesprochen. Die Renten zum Beispiel, sie setzen sich ja zum Beispiel auch dafür ein, dass die kommunalen Krankenhäuser erhalten werden. Und da besetzen sie ja dann doch, wenn man ihnen genauer zuhört und auch mal nach anderen Punkten, die nicht was mit Frieden und Ukraine zu tun haben, durchaus einfach Themen, die bisher die Linken besetzt haben. Das Thema Frieden ist das eine Thema, wo sie abweichen.
Da ist für mich nur die Frage, ob wirklich die Zielgruppe oder die Wählerinnen und Wähler das so im Blick haben oder ob sie dann vielleicht sogar eher die Linke wählen würden, weil sie sagen, das Thema hat die Linke ja auch, diese ganzen soziale Unterschiede und so. Oder ob das Thema Ukraine und Frieden nicht doch so dominant ist, dass sie einfach wirklich damit auch eine Landtagswahl für sich zumindest gewinnen können.
Ja, Ukraine, Frieden, es kommt dann noch das Thema Meinungsfreiheit und Aufarbeitung Corona-Politik kommt auch noch mit dazu. Also im Prinzip auch die Menschen, die das Gefühl haben, da ist einiges schiefgelaufen in den Corona-Jahren. Auch die können dann andocken beim Bündnis Sarah Wagenknecht.
Naja, und die Unzufriedenen mit die Ampel wollen wir nicht mehr, wir wollen da irgendwie was anderes. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großes, dieses diffuse Potenzial, um das es auch der AfD geht. Die Unzufriedenheit, die irgendwo hin soll und vielleicht Leute, die sagen, nee, AfD dann doch nicht, die jetzt dann doch zum BSW tendieren. Das ist aber sehr diffus, glaube ich. Das ist gar nicht unbedingt wegen Corona-Politik zwingend. Also Corona ist zum Teil für viele, glaube ich, dann doch schon wieder weit weg.
Ja, und ich glaube, du kannst nicht nur sagen die Ampel, sondern einfach die Westpartei. Ne? Sozusagen die Parteien, die aus Westdeutschland kommen, die es hier irgendwie versucht haben in den letzten 30
Jahren. Oder überhaupt die Leute, die Chefs, die Unternehmer, die Behördenleiter. So, ne?
Abschließend die Frage zum BSW. Glaubt ihr, dass die realistisch mit einer Regierungsbeteiligung rechnen können? Denn wenn sie tatsächlich zweistellig abschneiden bei der Landtagswahl, dann sind Sie ja durchaus ein interessanter Partner, zum Beispiel auch für einen Jan Redmann, wenn er denn eine Regierung bilden möchte. Denn zum BSW hat er sich ja nicht hinabgegrinst.
Nee, auch das aus Gründen sicherlich. Also auf jeden Fall können die damit rechnen, dass sie gefragt werden, weil könnte eben auch ein Vorteil sein, dass sie so vom Profil her noch nicht so wahnsinnig scharf definiert sind. Und das kann natürlich auch für so Koalitionsverhandlungen ein Vorteil sein, dass sie natürlich immer sagen werden, es muss drin stehen Ukraine und Frieden. Mhm. Und wenn man sich da auf eine Formel einigen kann, und weil vielen anderen Themen noch nicht so festgelegt ist, dann macht einen das natürlich sehr attraktiv als Koalitionspartner.
Aber ich frage mich wirklich, ob sie das wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sarah Wagenknecht möchte,
sag direkt ich, das war in ganz, die Regierung
ganz ungeschützt,
rein.
Ohne Erfahrung. Ich meine, das ist ein Landesverband, die haben 40 Mitglieder, 30 davon kandidieren jetzt für den Landtag. dann aus dem Stand in die Regierung und die Gefahr, dass man als Protestpartei dann in einer Regierung
sofort
zerrieben wird.
Genau.
Also von den Profis, die da schon lange irgendwie sind und dann nach 5 Jahren die Enttäuschung riesig ist. Also dieses Risiko besteht, das werden sie sich dort
absolut
auch überlegen. Und die Protestkarte kann man aus der Opposition natürlich wesentlich besser spielen. Also wenn Frau Wagenknecht die Politik ihrer Landesverbände in Landesregierungen rechtfertigen muss, ab Herbst. Weiß nicht, ob
sie das. Und sie haben wirklich ein Personalproblem. Wer soll denn diese ganzen Posten, die sie dann natürlich auch, nicht nur die Ministerposten, es gibt das dann ja auch noch zwei, drei andere Leute, die dann möglicherweise mit in die Ministerien kommen sollten. Wie sollen sie besetzen? Das ist, glaube ich, dann das eigentliche Problem also
ich,
auch noch.
Ich glaube, man bibbert da schon ganz schön, dass es für Kenia nochmal reicht. Und ich habe auch das Gefühl in den Äußerungen von Herrn Krumbach, dass er da so ein bisschen drauf steht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht.
Hoffentlich werden wir nicht gefragt. Hoffentlich nicht. Doch. Mal sehen.
Dann kommen wir jetzt noch zu den Freien Wählern. Interessante Erscheinung Peter Wieder, deren Spitzenkandidat und Fraktionschef. Und wir kommen jetzt zu einem Video, das mir Amelie empfohlen hat von seiner Facebook-Seite. Da hören wir mal kurz rein. Denn Peter Wieder kümmert sich um die ganz kleinen, aber vielleicht auch die ganz großen Themen. Wir hören mal kurz rein.
Holt euch den Döner zum halben Preis auf meinen Nacken mit Peters Dönerpreisbremse.
Also ich finde Döner ist viel zu teuer.
Das ist echt krass. Früher konnte ich 2-3 Mal die Woche Döner holen, heute nur noch einmal, weil ich einfach nicht das Geld dazu habe.
Gerade Schüler nervt es, zu Recht. Viele reden, wir handeln. Denn ab sofort gilt Peters Dönerpreisbremse mit diesem Gutschein bei M&K Döner am Bahnhof.
Also.
So kann man es halt auch machen, ne? So kann man die Leute auch für sich kriegen. Hier kommen, kriegst du noch einen Döner für 3 Euro oben drauf und dann gibt es mir auch deine Stimme, ne?
Genau, ich muss an dem Punkt einfach sagen, ich bin ja auch Vater von 2 Kindern. Bitte 3-mal
in der Woche auch dabei,
Döner.
Ne?
Nee, 3-mal in der Woche Döner ist einfach auch keine gute Ernährung. Mach das bitte nicht. Ansonsten interessanter Move, interessanter Stunt, einfach mal Döner austeilen. Muss Herr Wieder zu solchen Stunts greifen?
Ich glaube, es ist genau sein Style. Also er möchte, also auch bei Pressekonferenzen, die wir schon erlebt haben, wird alles Mögliche aufgefahren an Dekorationen und provokativen Gegenständen, Artikeln und Sprüchen. Nicht nur seine Orangenkampagne. Ne? Er hält über eine Orange gerade hin, hat die schon mit in den Plenarsaal gebracht, hat schon einen Verweis dafür bekommen.
In die Orange gebissen. Also ich meine, welcher Mensch beißt in eine Orange wie in einen Apfel? Das ist
ja. Also er möchte diese Art von Aufmerksamkeit, ganz offensichtlich. Und ja, wir spielen es ja jetzt auch, ne? Also ich meine, das ist eine ganz andere Art. Fern der Inhalte, also er hat natürlich auch Inhalte, würde er jetzt sagen, aber erstmal Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ist jetzt der dritte Populist oder die dritte populistische Vereinigung, Partei, über die wir uns unterhalten?
Ja, aber hat er denn überhaupt irgendeine Auswirkung jetzt auf die politischen Diskussionen? Das große Thema, was Sie ja versucht haben zu setzen, ist die Krankenhausreform bzw. Ihren Widerstand dagegen.
Ja, wobei mein Eindruck ist, das war eher der Versuch im Wahlkampf, also es lief ja über eine Volksinitiative, also der Versuch, sich nochmal bekannt zu machen, auf Leute zuzugehen, Unterschriften zu sammeln, zu sagen, hallo, hier sind wir. Wir treten übrigens auch zur Landtagswahl an und hier könnt ihr mal unterschreiben, wenn ihr glaubt, dass irgendwas im Gesundheitsbereich besser werden muss.
Also ich glaube auch inhaltlich ist da noch nicht so viel zu sehen. Vielleicht kommt da ja auch noch was, aber jetzt auch zum Beispiel dieses Plakat, was wir gesehen haben, Jutet Leben und Frieden kannst du wählen. Das ist so ein bisschen alles, ne? Also ich sag mal hier, wählt uns einfach, wir machen das schon. Frieden, ne? Also Stichwort Ukraine, da vielleicht auch so ein bisschen zwinkern an die Leute, die dieses Thema sehr, sehr bewegt. Man möchte einfach da viele Leute erstmal überhaupt interessieren und bei den Umfragewerten muss jetzt auch irgendwie quasi was passieren bei den Freien Wählern, weil sonst sind die nämlich nicht mehr drin.
Ja, wobei, also die können sie eine Rolle spielen. Die Frage ist ja immer, wenn es hängt davon ab, ob Peter Wieder sein Direktmandat gewinnt. Wenn das der Fall sein sollte, dann zieht eben auch seine Vereinigung mit in den Landtag ein. Und dann ist es schon so, dass man bei den anderen möglichen Koalitionspartnern, ich weiß nicht, ob sie wirklich Lust darauf hätten, sich eben diese Art von Populismus mit in die Regierung zu holen. Aber man hört auch nicht, dass das von vornherein ausgeschlossen wird. Oder man, also da ist ein relativ wohlwollender Umgang eigentlich. Vielleicht wohlwollender, als man glauben würde, weil man kann als Beobachter schon so den Eindruck bekommen, das wird nicht einfach, wenn ein Peter wieder mit in der Landesregierung ist.
Und wie gesagt, in Bernau, Stichwort, dann sind wir bei der Dönerpreisbremse, wenn er da eben gewinnt, und da ist er sehr, sehr bekannt in seinem Wahlkreis, deswegen auch solche Aktionen, weil es eben dann genau darum geht. Genau. Wenn, dann wäre das das Direktmandat, woanders sehe ich es jetzt nicht.
Denn das ist die Erklärung dafür, wenn er sein Direktmandat gewinnt, dann, egal ob sie jetzt über oder unter 5% liegen, dann würden die Freien Wähler einziehen.
Ist aber noch nicht ausgemachte Sache, also muss er noch ein paar Döner verkaufen.
Dann kommen wir am Ende zur SPD. Wir haben mit Herrn Woidke den Podcast begonnen und seiner Aussage, dass er, wenn er die Wahl verliert, dann auch von der politischen Bühne abtreten würde, zumindest in Brandenburg. Wie steht die SPD in Brandenburg im Augenblick da? Letzter Brandenburg-Trend sah nicht gut aus, 19%.
Ja, man setzt voll auf ihn. Ja, Woidke ist das Programm, wenn man das jetzt vergleicht, da ist die ganz klare Personalisierung am Start und auch nicht zufällig und auch nicht als ersten Schritt oder so, sondern man sagt einfach, okay, er ist der bekannteste Politiker, wir wollen auch nicht viel mit der SPD vom Bund hier Support haben im Wahlkampf, wir setzen darauf, dass die Leute einfach sagen, den kennen wir, wird schon nicht schief gehen und dass es so ein bisschen läuft wie beim letzten Mal, ne? AfD verhindern, dann wählen wir halt doch SPD und dann wird er vielleicht ja doch wieder der nächste.
Er sagt das, du hast es gerade angesprochen, er sagt das richtig so, es klingt bei ihm fast so ein bisschen aggressiv, wir holen hier keine Leute von außen rein.
Genau. Hm.
Also als wäre das irgendwie Gift für ihn, wenn zum Beispiel Olaf Scholz plötzlich in der Uckermark auftaucht und für Dietmar Woidke Wahlkampf macht.
Ja, die Begeisterung für die Ampel hält sich eben in Grenzen, ne? Das ist insofern komplett nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite eben jetzt diesen Showdown heraufzubeschwören, die oder ich, auch das ist, im Prinzip lief es im letzten Wahlkampf auch schon so ähnlich und jetzt macht er es eben nochmal explizit, also er hat auch angedeutet, dass er sich die gleichen Gedanken auch schon vor 5 Jahren hatte, jetzt macht er es eben nochmal explizit, aber er geht schon in ein hohes Risiko damit, also er spielt wirklich, pokert wirklich hoch, denn wenn das schief gehen sollte und wenn er nur, weiß ich nicht, 0,5 Prozentpunkt hinter der AfD landen sollte am Ende, dann ist die Ankündigung, ich mache das nicht mehr. Und dann ist die Frage, was steht da eigentlich für eine SPD, die in den letzten 30 Jahren nie in der Situation war, sich über eine Nachfolgeregelung von ihrem Führungspersonal Gedanken zu machen. Die steht dann plötzlich da und muss möglicherweise mit einer unerfahrenen Person in Koalitionsverhandlungen gehen, eine Koalition gegen die AfD schmieden und in einer Landesregierung bestehen.
Aber das Programm der SPD für diesen Wahlkampf besteht im Prinzip darin zu sagen, wie toll es im Augenblick läuft, oder? Also da ist jetzt keine große Vision dabei, die man den Wählerinnen und Wählern vorschlägt.
Im Programm werden alle Themen, die Menschen auf den Fingern, auf den Nägeln brennen können, einmal angeschnitten und benannt und wir werden uns einsetzen, uns engagieren. Also konkrete Versprechen sucht man wirklich mit der Lupe. Das ist
Klar, bessere Bildung und all sowas, ne? Vergabe Mindestlohn erhöhen, auch mal sowas und natürlich innere Sicherheit, alles wird so es ist so ein bisschen a little bit of everything so, ne? Ihr wisst schon, auch das spricht so ein bisschen für diese Haltung der SPD. Wir machen so weiter, wir machen es gut weiter und wir haben ja jetzt zum Beispiel Kita-Beitragsfreiheit, da machen wir dann vielleicht noch weiter, weiß ich nicht, ob man dann auch in der Krippe irgendwie so, also man macht so weiter und immer Schritt für Schritt, Klimaschutz, erneuerbare Energien, alles so ein bisschen. Ihr kennt das, wir machen es einfach so weiter.
So, dass es keine Zumutung, nichts, wir versprechen nicht so konkret, dass man uns hinterher festnageln kann drauf. Und wir haben das alles, wir haben alles im Blick, wir haben den kompletten Überblick über alle Themen und wir machen immer gerade das, was dann gerade machbar ist und ansteht.
Und das ist eben zum Beispiel, wenn man das mit den Grünen vergleicht, ne, dieses Schritt für Schritt, da wo man denkt, das ist eher das, was dem Brandenburger entgegenkommt, statt dieses so jetzt sofort möglichst schnell raus aus der Kohle, möglichst schnell alles auf Erneuerbare. Da sagt die SPD eher, nee, wir müssen die Brandenburger da ein bisschen langsamer mitnehmen.
Jetzt schauen wir natürlich trotzdem auf mögliche Koalitionsoptionen und mit dem BSW ist ja eine Kraft entstanden, mit der könnte die SPD durchaus auch zusammenarbeiten. Oder wie hat sich Dietmar Woidke denn gegenüber dem BSW bisher verhalten?
Er hat gesagt, die Leute, die er kennt bisher im BSW, mit denen hätte er keine Probleme. Ja.
Das ist im Prinzip die Einladung, oder? Also wenn es dabei bleibt und da keine Ausreißer dabei sind, dann ist es durchaus möglich, dass er vielleicht sogar die Grünen möglicherweise auswechselt gegen das BSW bei möglichen Koalitionsgesprächen.
Durchaus möglich, genau. Weil auch da war ja nicht immer so eitel Sonnenschein mit den Grünen. und ihren ja doch etwas anders gearteten Zielen. Und da war man sich ja bei der CDU und bei der SPD näher in den letzten Monaten und Jahren als unbedingt mit den Grünen. Also kann gut sein, dass man da vielleicht mit CDU, SPD, BSW zum Beispiel zusammengehen will.
Die Frage ist natürlich für ihn, wer ist der geschmeidigere Koalitionspartner? Und wenn sich, ja, wenn sich herausstellt, dass das BSW eben doch große Lust hat, einfach mitzumachen und sich von Posten möglicherweise auch verlocken lässt.
Vielleicht auch zu unerfahren ist und noch leicht, einzubinden, genau. Noch leichter zu handeln ist als vielleicht auch so Freie Wähler oder Grüne, die halt so ein bisschen ungemütlicher sind. Ne?
Das kann das Kalkül sein, durchaus.
Könnte sein. Und dann gibt es noch die Person Jan Redmann, über die er jetzt kürzlich im Interview ziemlich abfällig auch gesagt hat, das ist doch der mit dem E-Roller, der hat ganz andere Probleme. Also zwischen den beiden scheint die Stimmung nicht so wahnsinnig toll zu sein, oder?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt das Übliche, was im Wahlkampf kommen muss. Also wenn mindestens zwei Leute oder eben auch drei mit AfD Ministerpräsident werden wollen, da muss man sich natürlich abgrenzen und dann sucht man irgendetwas, was vielleicht Angriffspunkt sein könnte. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es der E-Roller ist, dass Leute sagen, ach nee, also mit dem alkoholisierten E-Roller-Fahrer will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Punkt, den Woidke da so getroffen hat.
Dann abschließend die Frage zu Dietmar Woidke und der SPD. Sollte die SPD nur zweite Kraft werden, glaubt ihr dann tatsächlich, dass Dietmar Woidke sagt, ich hau in den Sack, ich bin hier weg? Oder revidiert er das dann nochmal und sagt, naja gut, auch als Zweiter kann ich natürlich hier noch eine Regierung stellen, wenn ich meine Partner zusammenkriege?
Also was ganz klar ist, dass er nicht Minister unter einem Ministerpräsidenten Jan Redmann sein wird, also einen Schritt zurücktritt und dann quasi seine Karriere sozusagen in eine andere Richtung schubst, sondern dann wird er sagen, Schluss jetzt.
Genau, wobei das war von vornherein klar. Also die neue spannende Situation ist entstanden, dadurch, dass er gesagt hat, wenn die SPD als Zweite durchs Ziel geht, dann bin ich weg. Das heißt eben auch, selbst wenn sie nur einen halben Prozentpunkt hinter der AfD landen sollte, dann stellt sich die Frage, löst er das, ja, die Drohung, das Versprechen ein? Das ist eben die spannende neue Situation. Und da ist die Frage dann, weiß ich nicht, gibt es Leute in der SPD, die sagen, so jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt greife ich nach der Macht, jetzt ist er wirklich weg? Dann,
also jetzt ist eigentlich wirklich spätestens der Zeitpunkt, wo hinter den Kulissen mal ganz schnell Bewegung reinkommen müsste und wo sich ein paar Leute überlegen müssten, was ist unser Plan B und C, wenn Woidke dann eben weg ist, damit wir eben nicht komplett ratlos dastehen, weil irgendwer muss dann ja auch Koalitionsverhandlungen führen oder dazu einladen sogar. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der Punkt.
Ja, und also Woidke hat die SPD wirklich in eine schwierige Lage gebracht mit der Ankündigung.
Euch auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Wir bleiben natürlich dran am Brandenburger Wahlkampf, werden in der nächsten Folge wieder drüber reden. Und dann schauen wir mal, welche Aufreger und neuen Wendungen bis dahin dazugekommen sind. Danke und Grüße nach Potsdam.
Gerne, ciao.
Tschüss.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss natürlich noch der Podcast-Tipp. Und da empfehle ich in dieser Woche ganz besonders unseren ARD-Podcast in Polen. Über unser Nachbarland, über Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, alles, was in Polen wichtig ist und was man wissen sollte, aus unserem ARD-Studio in Warschau. Der Podcast ist gerade erst nominiert worden für den Deutschen Radiopreis. An dieser Stelle natürlich ganz herzliche Glückwünsche an die Kolleginnen und Kollegen in Warschau. Zu finden ist in Polen in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Falls Sie Wünsche, Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Tschüss für diese Woche, sagt Sebastian Schöbel.